Eltern und so werden die dann zum Markt geführt. Mein Thema ist, bring deine Probleme zum Laufen. Ich weiß nicht, was du dir dabei vorstellst oder was denkst, aber gib deinen Problemen Beine. Mach sie flott und sag auf, Berg, versenke dich ins Meer, du hast bei mir nichts zu suchen und wir haben eine ganze Menge Berge. Wenn du manchmal im Theater warst, weißt du, in dem Theater gibt es so Bühnenbilder. Da, wenn die nächste Rolle kommt oder wann was anderes ist, dann wird ein Bild wieder vorgeschoben oder nachgeschoben. Und genau das möchten wir heute Morgen tun. Wir möchten einfach eine ganz neue Plattform uns schenken lassen vom Heiligen Geist und vom Herrn Jesus Christus. Bring dein Leben einfach unter der Gnade Gottes und du wirst merken, wie Gott Probleme löst. Gott ist ein Problemlöser. Und ja, es passieren Wunder. Aber zuerst einmal, ich lade dich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch werde ich über Krankheiten sprechen. Die Dämonen verursachen Krankheiten. Jesus hat immer die Teufel ausgetrieben, bevor er sie heilte. Und die mussten gar nicht mehr geheilt werden. Wenn der Teufel nicht mehr im Kopf sitzt, im Herzen sitzt oder wo auch immer ist, dann bist du gesund. Und die meisten Krankheiten kommen durch den Teufel, nicht durch die Sünde, die du gemacht hast, sondern die Gedanken, die du in deinem Kopf hast, die Gefühle, die du dann irgendwie von irgendwo aufgefangen hast, diese Viren. So von daher kommen diese Krankheiten. Und der Teufel ist der Verursacher all des Leides und des Elends. Komm und hör dir diese Predigt an. Dann am Freitag werden wir über unser Lebensstil reden, denn Dämonen und Krankheiten und Sünde und so weiter hat etwas mit Lebensstil zu tun. Lebe mit Gott und du wirst vieles nicht mehr vollbringen. In meiner Bibel heißt es, wenn wir im Geist wandeln, im Geist Jesu Christi, dann werden wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Was es auch immer ist, ist Bitterkeit, ist Zorn, ist Wut, ist Ärger, ist Stress und so weiter. Und dann lebst du ein ganz anderes Leben. Wandle mit Gott, so wie Henoch. Und ich werde diesen Henoch mir so als Vorbild nehmen und ja darüber sprechen. Er wandelte mit Gott und er lebt in einer Zeit, die unsere Zeit noch gar nichts ist. Dämonen regierten damals, Saurier oder was auch immer war. Und Riesen gab es zu jener Zeit. Und wir haben gerade noch ganz einfache Menschen. Also der Antichrist ist noch nicht so richtig, in Entfaltung ist noch gar nicht so richtig wirklich da. Der kommt, aber vielleicht ganz anders, als du denkst und erwartest. Und wir haben den antichristlichen Geist mittlerweile. Aber hier wird das Thema sein, wandle mit Gott trotz allem. Trotz den Schwierigkeiten, den Spannungen, den Sorgen, dem Kummer. Egal was in deinem Leben passiert, schau auf Gott. Richte deinen Blick auf Jesus und die Dinge dieser Welt werden blass, klein und schmelzen wie Schnee. Halleluja, preis dem Herrn. Und dann am Samstag, wir jagen dem Teufel Angst ein. Wovor sich der Teufel fürchtet. Wovor sich die Dämonen fürchten. Wir haben ja eine Passage in der Bibel, in den Evangelien, da schreien die Dämonen, Jesus von Nazareth, du Sohn Davids, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Jesus hat die Autorität. Und wenn du Jesus rufst, Jesus anrufst, das Blut preist, das Kreuz hochhältst, die Fahne des Glaubens und dann Glaubensworte proklamierst, das fürchtet der Teufel. Der Teufel hat Angst, wenn du die Bibel kennst und die Bibel zitierst, und zwar richtig zitierst, nicht so wie er. Er macht es immer nur so, wie er es gerne hätte. Da sagst du den Steinen, dass sie Brot werden, fliege, spring runter oder bet mich an. Nein, Jesus formuliert die Worte Gottes richtig, diese Rema-Worte. Und der Teufel fürchtet sich, wenn du ein Wort vom Herrn hast. Wenn Gott zu dir gesprochen hat. Wenn du eine Vision hast für dein persönliches Leben. Wovor fürchtet sich der Teufel? Und wir werden zeigen. Und eigentlich ist der Einstieg heute schon in diese Richtung. Bringe deine Probleme zum Rennen, zum Laufen, zum Springen und einfach, dass die verschwinden. Guck mal, die Dämonen sind ausgefahren bei diesem Mann in Gadara. Und wo sind sie hingefahren? In die Schweine. Und sie sind den Abhang hinabgestürzt und so, weil Jesus ein Machtwort gesprochen hat. Deine Probleme brauchen Lösungen, und zwar Gottes Lösungen, brauchen ein Machtwort vom Herrn. Preis dem Herrn. Befreie dich von diesen ganzen Problemmachern. Es sind Menschen, die Probleme machen, aber die Problemmacher sind ganz woanders. Du wirst erschrecken, wenn ich dir die Wahrheit sage. Willst du die Wahrheit hören? Ja, gut, dass ich das darf, euch die Wahrheit sagen. Der Starke in dir, dein Ego, dein Ich, das ist der Problemmacher. Mit dem musst du angehen. Befreie dich von den Problemen, die in deinem Kopf entstehen. Durch das, was du hörst, was du siehst, was du fühlst, was du empfindest, hier entstehen die Probleme. Und die meisten Probleme entstehen hier über das kleine Ding. Über die Zunge. Über die Zunge entstehen die meisten Probleme, Geschwister. Befreie dich von den Problemen. Und weißt du, wie du dich von deinen Problemen löst? Sprich du ein Wort Gottes einfach. Sag das, was Gott sagt. Fang an, göttlich zu reden. Und so wie Jesus, er steht geschrieben. Herr, du wirst mich nicht verlassen. Und du wirst mich nicht hängen lassen. So, Sirach Kapitel 23, das ist bei den Apokryphen, viele haben es nicht drin. Aber ich habe es neulich festgestellt, die neue Lutherbibel von 2017, die haben wieder die Apokryphen drin. So, wenn ihr eine alte Bibel habt, aus 1914, aus der Zeit, da sind Apokryphen noch drin, dann war eine Zeit, wo dann die Christen gesagt haben, nein, das lesen wir nicht. Aber Martin Luther hat sowieso über die Apokryphen geschrieben, es ist zwar nicht Gottes Wort, aber es ist gut zu lesen. Es ist besser zu lesen, wie manche fromme Krimi. Weißt du, das stecken große Weisheiten. Ich denke, das Buch Weisheit oder Sirach, da sind große Gedankengänge drin und so weiter. Und hier, Sirach Kapitel 23, Vers 12, es gibt eine Art zu reden, die dem Tod gleicht. Und das sei ferne vom Hause Jakobs. Also du kannst dich zu Tode reden. Eine Art, die einem zu Tode bringt. Die Gottesfürchtigen, dann heißt es weiter, sollen all das Negative meiden. Die sollen göttlich reden und nicht sich in Sünden verstricken. Weißt du, was das heißt, in Sünden verstricken? Du kannst mit deinen Worten dich in Sünden verstricken. Indem du anfängst, über den zu reden, über jenem zu reden oder über die Situation zu reden, richten. Weißt du, viele Christen bringen sich unnötig in Schwierigkeiten. Und die fangen an zu urteilen und sagen, guck mal, die Schwester ist nur deshalb krank, weil sie die Vitamine nicht nimmt. Oder die Tabletten nicht nimmt. Oder nicht zum Arzt geht. Oder zu viel zum Arzt geht. Weißt du? Und dann beschuldigen wir Leute. Du weißt gar nicht, was in dem Menschen vor sich geht. Was für Probleme der hat. Verstehst du? Wir müssen den Menschen Gott überlassen. Und wir sind nicht Richter. Du kannst über deinen Hasen sprechen, über dann die Katze oder was auch immer ist. Aber lass die Menschen in Ruhe. Und dann hast du Ruhe. Hier heißt es beim Sirach, du verstrickst dich in fremde Sünden. Und der Sirach sagt weiter, was man tun sollte. Da heißt es, gewöhne dich mit deinem Mund nicht zu schwören. Gewöhne dich mit deinem Mund nicht zu schwören. So viele Christen schwören. Und zwar ganz nebenbei, die merken das gar nicht. Die müssen da nicht den Finger hochhalten. Die reden, die legen sich fest. Und das Schlimmste im christlichen Leben sind Festlegungen. Ich werde nie einen Beruf lernen. Ich werde nie heiraten. Ich werde nie Urlaub machen. Ich werde dieses nie. Du hast dich festgelegt. Du hast dich festgelegt. Und deshalb gewöhne deinen Mund nicht zu schwören. Irgendwie was zu versprechen, was du nicht halten kannst und halten willst. Die Probleme kommen von dir selber, weil du schwörst. Und die Bibel sagt, du sollst nicht schwören bei dem Tempel, bei Gott oder was sonst auch. Du sagst einfach, wenn du etwas vorhast und sagst, ich möchte das und jenes tun, dann sagst du, so wahr, Gott mir helfe. Oder so, wie der Herr will. Das darfst du sagen, aber schwören, hör damit auf. Denn du schaufelst damit dein Grab. Und dann heißt es weiter, gewöhne deinen Mund nicht zu schwören, nicht daran, dass du den Namen des Herrn, des Heiligen ständig im Mund nimmst. Weißt du, so viele Leute sagen, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, oder schon allein dieses ganz kleine Wörtchen Jemini. Die meisten wissen gar nicht, was das Wort ist, was für eine Wurzel das Wort Jemini hat. Und das heißt Jesus Maria. Kommt aus dem Katholischen. Jemini. Verstehst du? Und du rufst den Namen Gottes an. Stell dir mal vor, du würdest meinen Namen ständig rufen. Dann würde ich kommen und sagen, was fehlt dir, brauchst du was? Oder so wahr mir Gott helfe. Weißt, wir sollten den Namen unseres Gottes nicht missbrauchen. Hier versündigen sich viele Menschen, indem sie unnötig Gott in den Mund nehmen. Lass ihn Gott sein. Und lass ihn in Ruhe. Und nur wenn es um seinen Namen geht, die Anbetung seines Namens, Verherrlichung seines Namens, dann kannst du den Mund voll nehmen. Aber versuche nicht einfach zu deinem Problem, zu deinem Fleisch, zu deinem Ego zu sagen, ja, Gott hat es gesagt, Gott hat es gezeigt und er hat es nicht gezeigt und er hat es nicht gesagt. Und das ist dann schlimm, wenn es nachher ganz anders kommt. Denn wie ein Knecht, der beim Verhör oft geschlagen wird, also da werden Dinge erpresst, nicht ohne Striemen ist, so kann auch der nicht rein von Sünde bleiben, der oft schwört und Gottes Namen ständig in den Mund nimmt. Schwören, leichtsinnig reden, Narateidinge, so, ja, das habe ich nur in meiner Dummheit gesagt. Und schon passiert. Denn der Teufel hört Dummheiten. Er mag Dummheiten. Er ist begeistert von Dummheiten. Und er erlaubt, dass du so viele Blödheiten wie nur möglich aussprichst. Alles, was über deinen Mund rausgeht, die Bibel sagt, das verunreinigt den Menschen. Nicht, was du isst. Kannst ruhig Schweinefleisch essen von mir aus. Aber da wirst du nicht sterben. Du wirst sterben, wenn du Dummheiten redest. Leichtsinnig redest. Versprechungen machst, die du nicht hältst. Oder, ja, du hast ein Versprechen gemacht und dann kriegst du Ärger und Stress und du standst nicht zu dem Wort. Du hast gesagt, ich komme und du bist nicht gekommen. Weiter beim Sirach. Du solltest lesen. Wer oft schwört, der sündigt oft und die Plage wird in seinem Hause nicht fernbleiben. Da kommen Krankheiten. Guck mal, jetzt, wenn man über Krankheit anfängt zu reden, verstehst du, und dann lässt man sich untersuchen und dann sich prüfen und impfen und vieles andere mehr. Schwört er unbedacht, so sündigt er dennoch. Deshalb dieses Leichtsinnige, dieses Leichtfertige ist ein Übel. Deshalb lasst uns Sprachkultur betreiben, dass wir so reden, wie Gott will und dass wir unseren Mund aufmachen, wenn Gott es will und dass wir den Mund halten, wenn Gott es will. Ja, der schwört zweifach. Also wer einfach schwört und so weiter, der schwört, aber ohne Grund, das wird auf sein Haus fallen, sein Haus wird bestraft. Meine Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Wir wundern uns, weißt du, warum unsere Häuser vielleicht nicht gerettet sind. Rede gut über deine Kinder und rede gut vor deinen Kindern gut über sie. Und wenn du in der Versammlung bist. Ich habe oft in der Gemeinde, also ganz besonders in Heilbronn, als ich dort als Pastor angekommen bin, da gab es einige Leute, die Kinder waren nicht ganz koscher, was auch immer. Und dann betet die Mutter, lieber Gott, du siehst den Andreas, du siehst die Lydia, du siehst die und so weiter. Bring sie wieder in die Gemeinde oder mach sie fest, bring sie, mach sie geistlich. Weißt du, was das ist? Sünde. Ich habe den Leuten verboten, für ihre Kinder öffentlich zu beten. Die können zu Hause für ihre Kinder beten, aber nicht für ihre Lydia oder Andreas. Und dann noch so laut und so heulen und so weiter. Weißt du, das Kind, mir hat es, und ich bin da drauf gekommen, weil der Andreas mir gesagt hat, weißt du, ich schäme mich, in die Gemeinde zu kommen. Meine Mutter blamiert mich öffentlich beim Beten. Und das war der Grund. Dieser Andreas ist dann weg von der Gemeinde, weg von Gott. Und es geschieht auch recht. Weil die Mutter ist schuld. Denn der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser oder zerstört auch. Ich denke nur an Rebekka. Die Rebekka hat das Haus von Jakob und Esau zerstört. Verstehst du? Der hat die Kinder bevorzugt. Den Esau benachteiligt und reingelegt und Jakob macht, der Papa will ja den Esau segnen, aber der Segen gehört ja dir. Als er das Gott handeln lässt, hat sie da eingegriffen. Sein Haus wird hart bestraft, heißt es, wer hier schwört, unnötig Dummheiten redet, unnötig sich festlegt. Ich gehe weiter hier. Da heißt es, gewöhne deinen Mund nicht an ungehörige und schmutzige Rede, denn sie ist die Sprache der Sünde. Ja, hier guckt entgeistert, entsetzt, aber so ist es, was aus dem Mund rauskommt. Ungehörige Worte, schmutzige Reden. Jetzt haben wir den Trump gehabt, der jetzt wurde gewählt, verstehst du, der hat so viel Dummheiten gesagt, das holt er zurück, aber das ist nicht mehr zurückzuholen, das ist in die Welt gesetzt, dass er die Mauer baut und dass er das macht und jenes macht. Weißt du, man beschmutzt sich selbst, ungehörige Worte. Auch wenn es Wahlkampf ist. Auch wenn wir irgendwie uns erhitzen. Auch wenn es Karneval ist. Naratei-Dinge. 11.11., 11.11. Verstehst du? Da fängt die fünfte Jahreszeit an. Und viele versündigen sich unbewusst. Ungewollt. Die werden noch andere reingezogen, machen sich lustig, applaudieren. Denn du musst nicht unbedingt sprechen. Wenn du zustimmst, bist du mitschuldig. Mitgehangen, mitgefangen. Dann heißt es weiter, denk an deinen Vater und deine Mutter, wenn du unter vornehmen Leuten sitzt. Weißt du, was das heißt? Denk, wo du herkommst. Du warst auch ein armer Bub, armes Mädchen. Du warst auch einmal schwach. Du warst auch, ja, was weiß ich, dumm und wie auch immer. Denk, wo du herkommst. Ihr seid nicht die Reichsten gewesen, aber Gott hat euch gesegnet, gerade geschenkt. Wenn du unter vornehmen Leuten sitzt, denk an deinen Vater und deine Mutter. Und schäm dich nicht an ihnen, auch wenn sie alt sind und gebrechlich sind. Hier, damit du nicht vor ihnen vergisst und nicht durch den benehmenden Namen des Herrn lästerst, sonst wünschst du schließlich, du wärst nie geboren und verfluchst deinen Tag oder den Tag deiner Geburt. Denk an deine Mutter, denk an deinen Vater, denk an deine Eltern, wo du herkommst, wer du bist, wie die sich hochgearbeitet haben. Das waren Flüchtlinge, ja, von ganz weit drüben. Und denk einmal, weißt du, wir haben die wenigsten Berliner hier. Verstehst? Die einen kommen aus Schlesien, die anderen kommen Pommern und die kommen, was weiß ich wo, überall her. Wir sind alles Ausländer. Schimpf doch nicht, denk, wo du herkommst. Wer sich daran gewöhnt, schändlich zu reden, schreibt der Sirach, der nimmt sich sein Leben nicht in der Zucht. Wer schändlich redet, der hat keine Selbstkontrolle. Und genau das ist die Frucht des Heiligen Geistes, Selbstkontrolle. Wie wälzt man seine Probleme weg, wie schüttelt man die Probleme auf, weg? Halt den Mund, sei still, red nicht zu viel. Selbstkontrolle beginnt mit der Sprache, was man sagt, wie man was sagt, wo man was sagt, wem man was sagt. Wir denken, ich muss alles einfach Seelenstriptis betreiben. Nein, du musst dich nicht bloßstellen. Rede nur das, wenn Gott dir sagt, jetzt. Und rede das, was Gott dir gesagt hat. Und eigentlich, du sollst auch nicht Zeugnis geben. So viele Menschen schaden sich selbst beim Zeugnis geben. Ich war ein Säufer, ich war ein Fresser, ich war ein Hurer, ich war ein Dieb, ich war ein Mörder. Weißt du, ich war. Aber du bist das nicht mehr, du bist eine neue Schöpfung durch Jesus Christus. Das Alte ist vorbei. Und sag das, was Gott getan hat. Was haben die Leute am Pfingsten gepredigt? Was hat Petrus am Pfingsten gepredigt? Sie rühmten die großen Taten Gottes. Sie erzählten, er sandte Jesus. Er hat Jesus auferweckt. Er sandte den Heiligen Geist. Preise Gott. Erzähle, was Gott getan hat. Da versündigst du dich nicht. Und das ist auch keine schändliche Rede. Und dann kannst du zu dem Berg sprechen. Und dann kannst du zu deinen Problemen reden. Dann kannst du die Berge versenken und die Berge bewegen, dass du deine Autorität gebrauchst. Gott will, dass du deine Autorität gebrauchst in der Situation, wo du bist. Aber du musst erstmal deine Sprachkultur erfassen und begreifen, was es ist. Du musst zuerst mal der Herr der Lage sein und deine Situation beherrschen. Und das Schlimmste ist, weißt du, du kannst andere beherrschen, aber dich selber nicht. Du kannst andere kontrollieren, aber dich selbst nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich selbst beherrschst. Und der Teufel fürchtet Menschen, die sich selbst beherrschen. Der hat Angst, mit denen kann er nichts anfangen. Verstehst du? Die bocken ihm, die trotzen ihm. Und diese Leute haben Vollmacht, die sich selbst beherrschen. Und einer, der sich selbst beherrscht, ist als einer, der viele Städte beherrscht. Steht in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Gewöhn dich daran, positiv zu reden. Lieber, du redest gar nichts und sagst gar nichts. Dann machst du auch nichts. Die Gemeinde Jesu hat bereits Autorität. Du musst nicht um Autorität beten. Herr, gib mir Kraft, gib mir Vollmacht, gib mir Autorität. Wenn du das tust, was die Gemeinde sagt, was die Gemeinde lehrt, und sie blieben in der Gemeinschaft, im Brotbrechen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Die haben nicht gesagt, guck mal, siehst du die Schwester, siehst du den Bruder, was die und was jener macht. Nein, sie haben jeder auf sich selbst geschaut. Mein Vater hat immer sehr viele gute Weisheiten gehabt. Er hat gesagt, wenn du mit dem Finger auf irgendjemand zeigst, drei Finger zeigen auf dich zurück. Verstehst du? Probier mal, teste, ob das so ist. Es sei denn, die fehlen welche Finger. Aber drei Finger zeigen auf dich. Und was ist mit dir? Was ist mit dir? Und wer im Glashaus sitzt, der schmeißt nicht mit Steine. Denk drüber nach. Wer Jesus richtig kennt, der will das, was Jesus war, was Jesus ist. Und er möchte so sein wie Jesus und nicht so wie der und jener. Auch das ist ein Schwören. Oh, ich möchte so sein wie, was weiß ich, der Apostel Paulus. Das mag schön und nett sein, aber nein, wir sollten so werden, wie Jesus war und nicht wie der Apostel Paulus. Nicht jeder ist geboren, um Apostel Paulus zu sein. Und nicht jeder ist geboren, als Petrus zu sein. Das ist immer so Festlegung. Ich möchte, und dann fangst du an, jemanden zu kopieren. Oder irgendein moderner Prediger, ein Evangelist, ein Pastor oder eine Schwester oder Bruder in der Gemeinde. Sag, ich möchte so sein wie Jesus. Wie der Herr mich haben will. Genau das ist es, wie Gott mich haben will. Nicht wie die Leute mich sehen. Und so viele Menschen legen sich fest, und, ja, ich möchte vor die Leute scheinen. Sei ehrlich. Wir haben so ein Lied gesungen von Heuchelei. Weißt du, wenn du nicht richtig in der Gnade Gottes bist, wirst du ein Heuchler. Machst was vor. So, wer richtig Jesus Christus kennt, der versucht, Jesus zu kopieren. Paulus sagt, so wie ich Jesu Nachfolger bin, folgt all dem. Jesus hat Dämonen vertrieben, sie zum Laufen gebracht, und das ist mein Thema heute Morgen. Er hat die Stürme gestillt. Er hat Autorität gehabt gegen die Elemente. Und wir sollen auch lernen, Autorität zu haben gegen die Elemente in unserem Leben. Wir sind auf dem Weg, auf die andere Seite. Wir wollen Menschen dienen. Und jetzt heißt es, ja, da kommt wieder ein großer Sturm, große Krise. Und wir sollten die Autorität besitzen, so, dass wir so in Gott sind, dass wir sagen, nein, bis hierher und hier sollen sich deine Wellen legen. Gottes Wort stoppt, setzt Grenzen, bringt Dinge in Ordnung, bringt uns in ein System. Deshalb arbeite mit dem Wort Gottes. Ich habe gestern die Predigt gehabt, wie wichtig es ist, die Bibel zu lesen. Je weniger du die Bibel kennst, desto mehr piesackt dich der Teufel. Wie werde ich mit Problemen los und wie entsage ich den Problemen? Ja, kenn das Wort Gottes. Dein Wort soll so voll sein von der Gnade Gottes, von der Liebe Gottes. Und das ist, was Gott zu Josua gesagt hat. Denk an meine Worte Tag und Nacht. Wenn viele mit dem letzten Film, da mit dem Krimi einschlafen, dann musst du dich nicht wundern, wenn du dann Albträume hast. Denk an die Worte Gottes. Lies deine Bibel. Und ich übrigens, das Jahr geht zu Ende, kommt, das nächste Jahr kommt, 2017 kommt. Wir haben draußen, habe ich gesehen, Losungsbücher, Kalender, Blättchen und so weiter. Weißt du, du solltest so kleine Andacht lesen. Und ich empfehle, Kinder Gottes, lasst uns Andacht für uns persönlich machen. Jeder irgendwo eine stille Zeit, wo er sich sammelt. Und so wirst du die Probleme zum Laufen bringen. Und Gott, etwas Merkwürdiges, ich habe euch gestern erzählt, immer wenn du fortlaufend liest, Gott redet immer in die Situation hinein. Gott hat einen Tag geplant. Jeder Tag ist geplant, bis auf die Sekunde genau vom Herrn. Und dann liest du die Bibel, denkst nicht dabei, das ist meine Situation. So, du solltest Autorität haben. Und zwar mit Gott leben, mit Gott aufstehen, mit Gott essen, mit Gott trinken, mit Gott arbeiten, mit Gott, ja, Feierabend machen und mit Gott wieder nach Hause gehen. Oder wie auch immer. Hiob 38, Vers 11. Die Leute haben dem Hiob so viel erzählt und so weiter. Und dann hat er ein Wort der Autorität, kannst nachlesen. Hiob 38, Vers 11. Bis hierher sollst du kommen, Satan. Bis hier sollst du kommen, Problem. Bis hier sollst du Krankheit kommen. Weißt du, du kannst kommen, aber bis hierher. Und wir setzen Grenzen anhand vom Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes in den Mund nehmen und anfangen, Gottes Worte auszusprechen. Bis hierher sollen die Wellen legen, deine stolzen Wellen. Schluss. In Maulbronn, bei Heilbronn, war ein Familienvater, die ja, kamen, waren Russlanddeutsche, die lesen die Bibel. Und sie haben auch fortlaufend die Bibel gelesen, was alles so der Hiob alles erlebt hat, dass er abgebrannt ist, dass die Tiere ihm geklaut worden sind, dass die Kinder ihm gestorben sind und so weiter. Dann lesen sie so fortlaufend, dann sagt plötzlich der Vater, lass uns die Bibel zumachen und auf die Knie gehen und beten. Verstehst du? Das ist genug, das reicht von dem, was der gute Mann hier erlebt hat. Verstehst du? Gottesfürchtige Mensch. Lass uns die Bibel zumachen und jetzt auf die Knie gehen. Weißt du, wenn du das Wort Gottes liest und dein Leben vergleichst, dann sagst du genau das, was hier passiert ist, bis hierher. Du hast Autorität. Weißt du, soll es noch weiter sein? Soll der sterben? Soll der krank werden? Soll der dahin sich hinein? Bis hierher. Und da sollen legen sich deine Wellen. Sprüche Kapitel 18, Vers 21. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Tod und Leben, hör mir zu, Tod und Leben. Steht nicht im Himmel und steht nicht in der Hölle, steht auch nicht in der Welt. Es ist auf deiner Zunge. Tod und Leben. In deiner Gewalt. Wer sie liebt, wird von der Zunge wunderbare Frucht essen und genießen. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 13, 12, Vers 37, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden. Und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Aus deinen Worten, was du sagst. Wenn du sagst, ich taug nichts, ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts und gute Nacht. Dann kann ich dir schon schriftlich geben, das passiert, was du sagst. Fang an, positiv zu reden. Ich habe extra für meine Geschwister die Proklamationen gemacht, die Gott mir gegeben hat. Ich mache für mich selbst. Ich proklamiere ständig, immer wieder wiederhole ich. Auch wenn ich es weiß, auch wenn es von mir ist und wenn ich von Gott bekommen habe. Aber ich muss mich immer wieder in Erinnerung rufen. Man vergisst es so schnell. Wenn ich im Auto fahre, ich lege die CD ein, ich glaube, wir haben noch die CDs, die sind zu haben, weißt du, aufgesprochen, lege im Auto und höre es. Dauert 20 Minuten. Aber diese 20 Minuten lohnen sich, wenn du im Stau stehst irgendwo oder sonst was. Einfach, dass du dich neu aufmöbelst und neu Glauben fasst und dann bekennst, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Tu, dann gib's Gas. Und dann fährst los. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Tod und Leben liegt auf der Zunge. Du wirst verdammt mit deinen Worten und wirst selig gesprochen. Und weißt du, was das bedeutet hier? Diese Aussage bezieht sich auf das Gericht, auf den Tag des Gerichts, wenn wir vor Gott stehen. Und dann wird Gott sagen, ja, das hast du gewollt. Du hast gewollt, nichts zu sein. Du hast gewollt, arm zu sein. Du hast gewollt, krank zu sein. Du hast gewollt, das hat dir gefallen. Das hat dir gut getan. Hast gerufen. Und du bekommst immer das, was du bestellst. Es ist immer noch so in dieser Welt. Und da sagt Jesus zu den Juden hier, ihr Otterngezüchte, wie könnt ihr Gutes reden und Böses sein? Wie könnt es? Weißt du, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen, sagte Jakobus. Wie könnt ihr, ihr Otterngezüchte, religiös, ein Pharisäer sein, bigottisch sein, Halleluja singen, Lob und Dank, und dann, ach, Bruder, Schwester, ich kann's nicht mehr, ich schaff das nicht mehr. Wenn du sagst, ich schaff das nicht mehr, ich kann dir schon schriftlich geben, du wirst auf alle vier nach Hause gehen. Verstehst du, ich schaff das nicht. Nein, wir sollen reden, wie Gottes Wort uns lehrt. Ich vermag alles. Und das bezieht sich Paulus durch seine Leiden, durch seine Verfolgung, durch die Schwierigkeiten, alles, was er so durchgemacht hat. Ich vermag alles, Hohes und Tiefes, Angenehmes und Unangenehmes. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ihr Otterngezüchte, du hartes Wort. Für die Pharisäer. Weißt du, um auf Schlangen und Skorpione zu treten, Dämonen zu vertreiben, Stürme zu stoppen, da musst du schon die Bibel kennen. Und ich bedauere, die Christen hören so viel, sehen so viel und beschäftigen sich mit so viel, aber sie beschäftigen sich nicht mit dem Wort Gottes. Wie heißt es einmal im Psalm 119, wie wird ein Jüngling und wie wird ein alter Knacker seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält am Wort Gottes? Er wird siegreich sein, wenn er immer wieder sich an das Wort Gottes festklammert. Immer wieder. Der Herr hat es gesagt. Und Gott hat zu Josua gesagt, und dein Leben lang, solange du lebst, dir wird niemand widerstehen können. Und da ist er mitten im Kampf, und da muss die Feinde schlagen, 5 Könige. Dann sieht er, die Sonne geht schon unter und sagt, Sonne, sei still. Kannst du dir sowas vorstellen? Ein Mensch hält die Sonne auf. Und Mond und Sonne hält er so fest, bis er den Sieg hat, bis er die Könige geschlagen hat und erreicht hat, was er wollte. Aber Voraussetzung war, Tag und Nacht an die Worte Gottes denken. Immer wieder Gott einbeziehen, den Herrn befragen, wie ich da gestern vom David sagte. Verstehst du, einfach auf Gott zu hören. Weißt du, man muss innerlich gut sein. Nicht nur religiös, äußerlich, weißt du, mit dem Talar und was weiß ich, Bäffchen. Nein, innerlich. Dann können wir lösen und binden. Dann haben wir Autorität. Und weißt du, was für eine Autorität? Sogar Sünden zu vergeben. Jesus sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und wer mir ihr Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Und wer mir die Sünden behaltet, dem werden sie behalten. Also lösen und binden. Du hast Autorität, wenn du mit Gott lebst. Ja, auch dieses Thema, wandle mit Gott. Nächsten paar Tage irgendwann. Henoch wandelte mit Gott. Und Gott hat ihn weggenommen und er wurde nicht mehr gefunden. Du, um gut zu sein, musst du innen drin gut sein. Ein gutes Herz haben. Nicht nur, dass du gute Werke tust, sondern innen rein sein. Denn die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Und die Frage ist, haben wir reines Herz? Wir können viel erzählen, viel vorspielen, aber hinter der Maske sieht der liebe Gott, wie es wirklich aussieht. Um Autorität zu haben, um hier Probleme zum Teufel zu jagen, da musst du gut sein. Ihr Otterngezüchte, weißt du, ihr zischt da und ihr seid so wendisch, seid so falsch, so giftig, so, ja, immer wieder, ihr findet, wo ihr was anbeißen könnt. Lass uns in Einklang mit Gott sein. Und dann bringst du deine Probleme zum Laufen, wenn du und der Herr übereinstimmt. Wie heißt es in der Bibel, wo 2 oder 3 eins werden? Weißt du, was das heißt? Wo der Vater, der liebe Gott, also die Gottheit, wo du und vielleicht die Umgebung, die Umstände in Ordnung sind oder ihr übereinstimmt. Deine Umgebung stimmt, verstehst du, Gott stimmt, sagt Amen zu dir und du sagst, ich bin auch einverstanden. Dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gegeben werden. Dann bringst du die Probleme zum Laufen. Man kann in Vollmacht reden, wenn man im Wort Gottes fest gegründet ist, verankert, verwurzelt ist. Das war Jesus. Jesus kannte die Bibel aus dem FF. Überleg einmal, mit 12 Jahren ist der Bub im Tempel und er redet mit diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, stellt ihnen Fragen und er fragt, wo kommt die ganze Weisheit in ihm? Warum? Weil er in Gott war. Von Anfang an. Maria war in Gott, die Mutter Jesu, und das färbt sehr stark ab. Maria war in Gott. Mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast. Und bei den Hirten heißt es, und sie behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und das ist das Geheimnis. Die Maria hat keine Bibel gehabt. Ich bin überzeugt, sie konnte nicht lesen und nicht schreiben. Aber ist dahingestellt. Aber sie behielt all ihre Worte im Herzen. Und dort gehören die Worte Gottes, die du hörst. Die prophetischen Worte, die du in der Bibel findest, wo der Herr zu dir redet. So dieses Rema-Wort aus der Predigt. Im Herzen bewegte sie. Ach, der Herr hat mir gesagt, du wirst noch gesund werden. Du wirst noch geheilt werden. Du wirst noch meine Werke verkündigen. Verstehst? Und natürlich auch das Schmerzliche. Viele wollen nur das liebevolle, süße in ihrem Herzen behalten. Aber woher der Prophet, das war kein Prophet, das war ein Priester wahrscheinlich, der Simon sagt, und Maria, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Und das ist nach 35 Jahren passiert, wo das Schwert durch ihre Seele gegangen ist, wo Jesus am Kreuz, ihr Sohn, bloßgestellt, Dornenkrone aufgesetzt, als ein Verbrecher hingerichtet wird. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Weißt du, Worte Gottes. Und sie wusste, das wird passieren. Und wenn das passiert, bin ich nicht traurig. Das ist der Wille Gottes gewesen für mein persönliches Leben. Das konnte sie sagen. Deshalb bewege all die Worte in deinem Herzen. Und in diesem Zusammenhang, Matthäus Kapitel 12, wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Von was ist dein Herz voll? Sie bewegte all die Worte in ihrem Herzen. Denk drüber nach. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, Matthäus 12, 35, aus seinem guten Schatz, und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Also, was für Schätze liegen in deinem Herzen verborgen? Mit was beschäftigst du dich? Was treibt dich rum? Also weißt du, mir gönnen sie alles, die gönnen mir gar nichts. Weißt du, du bist neidisch und eifersüchtig, das ist eine schlimme Sünde bei Christen. Neidisch auf Bruder und Schwester. Weißt du, Gott hat keine Stiefkinder, weil Gott sind alles liebe Kinder. Verstehst du? Entweder bist du ein Kind Gottes und dir gehört der ganze Himmel. Der alte Bruder, wo er zu Hause war, schau den an. Und mir hast du nichts gegeben. Guck mal, die jubilieren, die haben einen heiligen Schein. Die sind selig, sind glücklich, happy den ganzen Tag. Und mir hast du nichts gegeben. Und was sagt der Vater? Was mein ist, das ist auch dein. Du kannst auch haben. Aber du hast es nicht verlangt. Bring deine Probleme zu laufen, zum Brennen, verstehst du? Du hast nicht verlangt, du hast nicht gebeten. Gott will gebeten werden. Papa, ich will eine Fete machen mit meinen Leuten, mit meinen Kumpels, mit meinen Kollegen. Ich will mein Dorf einladen und wir wollen Musi und wir wollen einen Ochsen schlachten. Und der Vater würde sagen, ich werde das alles selbst für dich tun sogar. Ich werde sorgen, dass du eine schöne Feier hast. Aber du hast mich nicht gebeten. Aber dieser mein Sohn, der war tot und ist lebendig geworden. Jetzt feiern wir. Was mein ist, das ist dein. Und du siehst, man kann so brav sein. Ich habe immer deine Gebote gehalten. Ich habe immer deinen Willen getan. Ich war immer fleißig. Ich habe meine Steuern bezahlt. Ich habe dies und alles getan und so weiter. Und mir hast du es nicht gegeben. Du siehst, man kann äußerlich sehr lieb und nett und freundlich sein. Und fleißig, aber innen drin ein verbitterter, versauerter Kerl. Mir hast du nichts gegeben. Der bringt also Böses aus seinem Herzen. Anstatt dass er sich freut, dass mein Bruder nach Hause oder sein Bruder nach Hause gekommen ist. Nein, mir hast du nicht gegeben. Und dem Lump, dem schmeißt du alles noch nach und versorgst ihn mit allem Guten. Und Jesus sagt hier, ich sage aber euch, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts über jedes unnütze Wort, dass sie reden. Sie müssen beantworten. Und das Gericht denkt nicht, dass es erst, wenn du da vor dem weißen Thron stehen musst, stramm. Nein, das Gericht fängt jetzt schon an, am Hause Gottes, an deinem Leben. Das wirkt sich auf deinen Körper aus. Das wirkt sich auf deine Finanzen aus. Weißt du, am Tag des Gerichts. Und dann Gott erlaubt es, dass du herausgefordert wirst. Und dann, was machst du? Kannst du stehen, gerade stehen, kannst sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und dann gehst du weiter. Aber viele sind verbittert. Herr, Du hast mir die falsche Frau gegeben, du hast mir den falschen Mann gegeben, du hast mir die falschen Kinder gegeben, du hast mir die falsche Arbeit gegeben, du hast mir die falsche Gemeinde gegeben, verstehst? Und immer wieder. Und wir finden, mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt, man findet immer ein Haar in der Suppe. Und wenn man einen Hund schlagen will, findet man immer einen Knüppel. Wie jagt man seine Probleme? Verstehst du? Mit Gott im Einklang. Seele, Geist und Leib müssen übereinstimmen. Und dann hast du Autorität. Kannst sagen, so war ich hier. Johannes Matthäus heiße, es soll geschehen. Und weißt du, der Teufel weiß, ob du Autorität hast oder nicht. Der Teufel sieht ganz genau, lebst du in Sünde oder lebst du in Reinheit und Klarheit? Und wenn du in Sünde lebst, zu Hause, hinter verschlossenen Türen, zugezogenen Vorhängen, was du dort zu Hause treibst, verstehst du, wie es da aussieht? Das weiß der Teufel. Der weiß das ganz genau. Und er sagt, und jetzt willst du Autorität beweisen? Jetzt willst du tapfer sein? Für den Teufel. Verstehst du? Und so, die Dämonen kennen dich. Denk an die Priestersöhne von Skephas. Weißt du, den Paulus predigt, den Matthäus predigt, und Jesus kennen wir. Aber wer seid ihr? Weißt du, wenn dein Leben mit Gott nicht übereinstimmt, in aller Liebe, ganz strampeln, schreien, brüllen, quietschen, passiert nichts. Aber wenn dein Leben mit Gott in Ordnung ist, bist ruhig, dann musst du gar nicht laut sein, dann bist du ja ganz gemütlich. Deine Feinde hier wirst du jagen. 3. Mose, Kapitel 26, Vers 7. Ihr sollt eure Feinde jagen und sie sollen vor euch mit der Schärfe des Schwertes fallen. Ihr sollt eure Feinde jagen. Die meisten Leute denken, die Feinde, das sind die Russen, Chinesen oder Araber oder was weiß ich, die Palästinenser. Du sollst deine Feinde jagen. Weißt du, was deine Feinde sind? Die sitzen hier drin. Du, ich könnte aufzählen, ganze Völker, ganze Schwärme, die sitzen hier drin. Unsere Feinde, das sind nicht die Menschen. Weißt du, nicht die Menschen? Das sind falsche Religionen. Die schlimmsten Feinde, das sind wir selber. Du bist dir selbst der größte Widersacher. Wie sagt Paulus, Römer 7, lies mal Römer 7, da bist du entsetzt. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich, elender Mensch. Verstehst du? Das ist dein Feind. Ich, elender Mensch. Wie sieht das Jagen eines Christenmenschen aus? Denk drüber nach. Vielleicht ist es gut, dass du fragst, wie sieht es aus? Und ich möchte dich einladen, schlag 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 11 auf. Da heißt es, aber du Mensch Gottes, du Frau, Mann Gottes, fliehe dem allem, diesem Negativen. Fliehe, hab mit ihnen nichts zu tun. Und dann heißt es, jage nach. Also, jage nach. Nach der Gerechtigkeit, nach der Frömmigkeit. Jage nach dem Glauben. Jage nach der Liebe. Jage nach der Geduld. Jage nach der Sanftmut. Dem anderen fliehe. Aber du kannst nur nachjagen, wenn du dem anderen fliehst. Und sagst, mit euch will ich nichts zu tun haben. Ich will nichts mit Ungerechtigkeit, nichts mit Scheinheiligkeit und Heuchelei zu tun, nichts mit Unglauben und Zweifel zu tun. Ich will nichts mit Hass und Neid und Eifersucht zu tun. Fliehe dem allem. Um das zu erlangen, Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut und. Da musst du dich zuerst mal von Dingen lösen, was noch drin sitzt, was du von deiner Familie geerbt hast. Das ist was ganz Furchtbares. Also in der Seelsorge erlebe ich immer wieder die merkwürdigsten Dinge. Weißt du, da geht ein Hass manchmal durch ganze Familien, durch ganze Sippen. Die haben irgendwo mal Streit beim Gericht gehabt, die Vorfahren. Und weißt du, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Da ziehen sie einen Zaun, so wie der Trump jetzt, Mexikaner und die Amerikaner. Verstehst du? Das sind alles selber Kontinent. Aber nein, da wird ein Zaun, weil man sich irgendwo gestritten hat, gezankt hat oder einem was weggenommen worden ist. Und es geht über Generationen. Und dann kommen die Enkel. Du, mit den Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Kennst du sowas? Das ist Schwören. Das ist Festlegung. Und du wunderst dich, warum dann Generationen kaputt gehen. Leben zerstört wird. Mit dem Mann, mit der Frau. Nein, mach einen großen Bogen. Zieh lieber weg von dieser Stadt. Weißt du, manchmal sind Leute weggezogen, um damit sie die gar nicht sehen, die gar nicht mehr riechen. Und so weiter. Und sind ausgewandert. Und was ist? Du kannst... Tolstoi erzählt eine kleine Geschichte und er sagt, du kannst selbst zum Mond fliegen, du nimmst deine Trichinen mit. Damals ist noch niemand zum Mond geflogen, aber trotzdem hat er geglaubt, dass man eines Tages zum Mond fliegen wird. Selbst wenn du zum Mond fliegst, du nimmst deine Seuche mit, deine Sünde mit, diese Bitterkeit mit, löse dich davon. So, Wenn du Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut und so weiter erreichen möchtest, dann musst du genau das Gegenteil tun, was du erreichen möchtest, was nicht ist. Das bekämpfen. Du musst die Einseitigkeit in dir bekämpfen. Und wir legen uns immer wieder so fest. Nein, ich werde nie das tun. Verstehst du? Dann ist es soweit. Und Gott lässt darauf ankommen. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig. Wir müssen uns lösen von der Unausgewogenheit. Weißt du, jedes Ding hat mindestens 6 Seiten. Nicht nur 2 Seiten, sondern so viele. Von der Seite, von oben, von unten, von links, von rechts. Ausgewogenheit ist so wichtig, Ausbalanciertheit. Christen sind oft nicht ausbalanciert, sie sind einseitig. Wir lesen nur die Bibel. Ja, ist doch wunderbar, wenn du es tun würdest. Aber du liest auch 8 Uhrblätter und die BZ und sonst vielleicht was noch anderes. Oder siehst fern oder im Internet surfst. Unausgewogenheit. Weißt du, oft, weil wir nicht ausgewogen sind, werden wir einseitig. Ein Holländer im vorletzten Jahrhundert hat geschrieben, weißt du, ich lese die Bibel und die Zeitung nebeneinander. Und was ich in der Bibel lese, dass diese prophetischen Worte, die Erfüllung der Worte Gottes, das finde ich auch in der Zeitung. Die Zeitung ist eine Bestätigung von dem, was passiert oder wie es auch ist, wie schlecht die Welt ist. Diese Voreingenommenheit. Wenn du Gerechtigkeit erleben möchtest, dass du in der Gerechtigkeit ja wandelst, dann musst du aufhören, voreingenommen werden. Weißt du, die Russen, ich möchte mit den Russen nichts zu tun haben. Die Polen, verstehst du, oder die Farbigen. Nein, wir müssen aufhören, mit voreingenommen zu sein. Rassisten, was auch immer ist. Wie hier vor Jahren, weil Juden kauft man nicht. Verstehst du, gar nicht so lange her. Wir müssen alles tun, um diese Frömmigkeit, diesen Glauben zu erreichen. Um die Frömmigkeit, also was hier der Paulus an Timotheus schreibt, man muss fromm sein. Aber du musst zuerst mal, bevor du fromm wirst, deine Supergeistlichkeit aufgeben. Ich gehe in die Gebetsstunde, ich gehe in die Andacht oder was auch immer ist. Und du siehst hier, da verreckt einer, verblutet in seinem Blut. Paulus schreibt in 1. Kapitel 4, Vers 10 oder ab Vers 10, dass wir uns lösen sollen von unserer Supergeistlichkeit. Sei nicht so religiös. Du machst dich krank dabei. Das wusste Paulus auch. Verstehst du? Bis er vor Jesus stand und zusammenbrach. Und wie heißt es hier? Wie sieht dieser Kampf erfolgreich aus? Dass wir diese Frömmigkeit erlangen? Wir sind Narren. Um Christi willen. Verstehst du? Dummköpfe. Stell dir mal vor, weißt du, gefällt dir das, würdest du dich als Trottel dich bezeichnen lassen? Entschuldigung. Aber Paulus sagt, wir sind Narren um Christi willen. Naja, macht nichts. Ich weiß, wer ich bin, kann sagen, was du willst. Verstehst du? Ich weiß, wer ich bin. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug. In Christus, ihr. Also, wenn einer klug war, wenn einer gebildet war, das war der Apostel Paulus. Er wusste, wer er ist. Und das Problem bei den meisten Christen ist, sie wissen gar nicht, wer sie sind. Wenn du weißt, ich bin ein Königskind, mir gehört der Himmel, ich diene Gott und mein Vater wird mich nicht hängen lassen, da lebst du total anders. Weiter, ich bin schwach, ihr aber seid stark. Weißt du, da kommen die Leute und sagen, du bist ein Feigling, ein elender Feigling, verstehst du? Du traust dir nichts zu, aber ihr traut euch alles zu. Wenn sich einer was zugetraut hat, das war der Apostel Paulus, mit wilden Tieren gekämpft, Schiffbruch paar Mal erlitten. Und was weiß ich, lies seine Geschichte, 2. Korinther, Brief, was dort alles drin steht. Ihr seid stark. Ich bin ein Schwächling. Wir beweisen unser Leben durch unser Leben und nicht, was die Leute sagen. Lass dir reden. Das ist, wie man Probleme zum Jagen oder zum Treiben bringt. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe, mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Ach, furchtbar, furchtbar. Man schmäht uns und wir segnen. Das ist, wie man Probleme jagt. Wir reagieren total anders. Wir drehen den Spieß um. Man verfolgt uns. Ach, so dulden wir es. Naja, komm. Wir haben hier keine bleibende Stadt, was wollt ihr? Was können wir uns wegnehmen? Die paar Steine von unserem Häuschen? Verstehst du, ein paar Dachziegeln? Ja, da kommt der Krieg, wird alles zerbombt.
und ist alles vorbei.
Man verlästert uns und beschimpft uns, man macht uns schlecht und madig, aber wir reden freundlich über euch, über die und jede. Verstehst du? Genau das ist, wie man die Frömmigkeit entfaltet, wie man das geistliche Leben entwickelt, wie man die Probleme zum Rennen bringt, zum Laufen bringt. Ja, wunderbar. Oh, weißt du, wir können das verkraften, weil wir Gott kennen, weil Christus in uns uns Rückgrat gibt, weil Christus uns stark macht. So, wir sind geworden wie der Abschaum, der letzte Dreck der Menschheit, wie der Kehricht, verstehst du, wie Abfall. In diesen Versen sagt Paulus, wie es um das wahre Christentum steht. Ja, was willst denn du? Verstehst du? Wir sind Kehricht. Was sagt Paulus hier weiter? Aber das ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung. Und in dem allen beweisen wir uns als Diener Gottes. Und das ist, wo Paulus sagt, ich vermag alles. Auch die Dummheit der Dummen zu ertragen. Ich vermag alles. Ich vermag Demütigung zu ertragen, Arbeit zu ertragen, Leiden zu ertragen, was er da aufzählt. Und das ist unsere Berufung. Weißt du, unsere Berufung ist nicht, dass wir Evangelisten, Apostel oder Propheten werden. Weißt du, die Leute wollen alle Propheten werden. Über andere zu herrschen, sich zu kontrollieren, ihnen vorzuschreiben, was sie zu machen und nicht zu machen haben, wann sie aufstehen und wann sie schlafen gehen sollen. Unsere Berufung ist, wir sollen seine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Apostelgeschichte 1, Vers 8, und ihr werdet meine Zeugen sein. Weißt du, was das heißt? Du erzählst, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und erzählen brauchst du gar nicht. Das ist sowieso schon fast Sünde. Denn wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. In aller Liebe. Vorleben. Vorleben. Wir sind berufen zu berichten, wie die Feinde Gottes in unserem Leben zu besiegen sind. Oder wie wir sie besiegt haben. Wie wir sie vertrieben haben, diese alten Kanaaniter. Diese Bauernvolk. Diese Gewohnheitsmacher. Diese Pharisäer, Jebusiter oder wie sie ganzen Burschen heißen. Wie man sie gefangen genommen hat. Wie man ja sie führt. Ich musste mal für meinen Vater, wir haben einen Hund gekauft, einen großen, richtigen, schönen Köder, so wie der da draußen nach unten sitzt, einer vor der Tür. Weißt du, schon richtigen Köder. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich kenne den Hund gar nicht. Der ist mir zu gefährlich. Ich habe gesehen, wie wir es denn gekauft haben. Und er ist mit seinem Fahrrad nach Hause gefahren und ich musste den nach Hause bringen. Ich habe gedacht, Papa, das ist mir zu gefährlich. Ich habe Angst. Dann hat er gesagt, du musst ihn nur kurz halten. Du und der Spur, der lief, der war anständig, der hat mir nicht gebissen, nicht gebellt, gar nichts, obwohl ich den zum ersten Mal so richtig gesehen habe. Verstehst du? Ich war sein Herrchen, ich habe ihn kurz gehalten. Und genau das ist, was der Herr will. Du sollst deine negativen Gewohnheiten kurz halten. Kurz halten. Du, der lief ganz schön und brav, bei Fuß, verstehst du? Ein bisschen, wenn er was ausbrechen wollte, nur ein bisschen gezuckt. Kurz halten. Du wirst deine Feinde vielleicht deinen Lebtag nie los. Deine Probleme, deine Gewohnheiten, deine Süchte oder vieles andere mehr. Du wirst vielleicht sie nicht los, aber du musst sie kurz halten. Nicht große, lange Leine da ihn spazieren gehen lassen. So, wie überwindet man seine Feinde? Wie kriegt man sie unter Kontrolle? Zuerst mal das eine, was die Bibel grundsätzlich ist, ist erstaunlich. Die Zunge. Mund halten. Das ist Nummer eins. Aber dann auch ruhig bleiben. Deine Feinde überwindest du, wenn du ruhig bleibst. Wenn du Frieden machst. Und deine Feinde zu Freunde machst. Deine Untugenden, deine inneren Feinde, dein Ego, dein Ich. Ja, nützlich einsetzt. Deinen starken Dickkopf einsetzt. Guck mal, dein Temperament. Paulus wäre nie Paulus geblieben oder geworden, wenn er nicht als Choleriker sein Temperament geheiligt hätte und Gott untergeordnet hätte, der ging und sagt, komm, lass die Welt untergehen. Petrus, ein Schlappmaul, Entschuldigung, Gott segne ihn. Aber der hat immer Halleluja und dann zu Tode betrübt. Aber er hat sein Temperament geheiligt. Und Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, auf dieses Bekenntnis. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Vor ein paar Minuten hat er nur gesagt, Herr, das widerfahre dir nicht. Weißt du, wir haben Schwierigkeiten. Unsere Feinde sind da, aber wir sollen die Feinde beherrschen. Und nicht, dass die Feinde uns beherrschen, sondern wir sollen sie kurz an die Leine halten. demütig bleiben. Eine andere Sache, wie man seinen Feind besiegt. Demütig. Geh den untersten Weg, den geht der Teufel nicht, davor hat er Angst. Das wird er nie machen, aber geh den untersten Weg. Und du hast deinen Frieden, deine Ruhe. Wohnen irgendwo im Wald, in Hinterdupfing. Da fragt er gar nicht, da interessiert er sich nicht. Weißt du, er interessiert sich nur für dich, weil du am Potsdamer Platz bist, im Zentrum der Stadt. In Kanaan, verstehst du, wo die Kontinente zusammenlaufen. Da, verstehst du, das stört. Den Teufel stört, weil du im Zentrum der Macht bist. Und je mehr du im Zentrum bist, desto mehr wirst du angegriffen. Aber wohl irgendwo da draußen. Und dann vom Hintergrund und Untergrund regiere und herrsche. Viele wollen Propheten sein, aber kaum jemand von diesen prophetischen Leuten, die so prophetisch sein wollen. Ich kenne so viele prophetische Leute, die prophetisch sein wollen, die würden nie Toilette putzen. Verstehst du? Wir sind zu was Höherem berufen. Vergiss es. Diese Leute sind überhaupt nicht berufen. Verstehst du? Die sind zu überhaupt nichts berufen. Wir sind zu was Größerem berufen. Aber die niedrige Arbeit. Und es zeigt sich, wer der Größte unter euch allen sein will, soll euer aller Diener sein. Verstehen wir, wie wir die Probleme zum Rennen bringen? Fang an zu dienen. Frag mich, darf ich das, kann ich das? Niemand wird dir verbieten, Toilette zu putzen. Oder die Straße zu fegen. Oder sonst irgendetwas anderes. Weißt du, das Evangelium besteht, indem ich den Menschen das Evangelium bringe. Und ich muss das Evangelium hintragen. Und nicht nur mit meinen Worten, sondern mit meinem Leben. Unter Beweis stellen, dass es echt ist, dass es wahr ist, dass es stimmt. Jesus vorleben und Jesus ausleben, das bringt den Teufel zum Rennen. An deinem Arbeitsplatz, in der Kantine, wo du isst, in der Bibliothek, wo du dir die Bücher ausleihst. Weißt du, die Propheten wollen immer nur kommandieren, vorschreiben. Und ich habe erlebt in Süddeutschland, also in Stuttgart in der Gemeinde, ich muss deiner Schwester sagen, hör auf zu weissagen. Kann ich nicht gebrauchen. Weißt du, was in der Gemeinde nicht gefallen hat, das hat sie versucht, unter die Leute zu bringen. Ich werde nie vergessen, nur ein Fall, damit ihr wisst, um was es geht. Weißt du, wie manche Weissager, Weibsager oder Wahrsager Gemeinde kontrollieren wollen. Plötzlich steht die Schwester auf, so spricht der Herr, meine Kinder, ich will nicht, dass ihr beim Abendmahl immer so viel Chorus singt. Naja, habe ich gedacht, vielleicht. Ja, wir haben, weißt du, unser Anbetungsleiter hat die Chorusse angestimmt, damit die Zeit irgendwie überbrückt wird, bis das Abendmahl ausgeteilt worden ist. Und so weiter. Und dann kommt der Anbetungsleiter zu mir und sagt, Bruder Matthäus, ich kann diese Weissagung nicht annehmen. Weiß ich, wieso? Die Schwester ist doch so geistlich. Nein, ich kann sie nicht annehmen. Woche vorher, beim letzten Abendmahl, oder so beim letzten Abendmahl, kam sie und sagt, Gerhard, mir gefällt es nicht, wenn du so viel Chorus spielst. Und jetzt versuchst du über Weissagung zu manipulieren, als wenn der liebe Gott gesprochen hätte. Siehst du das? Da versündigen sich so viele Leute. Lieber halten Sie das Maul. Da habe ich gesagt, Schwester, sei still. Das war nicht im Geist. Dann haben wir noch so eine Brüderstunde gehabt und habe ich gesagt, sie vorgeknüpft, habe gesagt, Schwester, wir können das Wort nicht annehmen. Du musst dich entschuldigen. Du manipulierst hier. Und wenn ich genau nachgeguckt habe, in so viele andere Situationen, was ihr so in der Gemeinde nicht gefallen hat, da ist der Weiß, sagt sie, wenn du betest, bedeck dein Haupt. Verstehst du? Sie wollte die Leute zum Alten Testament zurückbringen. Kopfbedeckung für Frauen. Ja. Lauter Unsinn. Leute, wenn der Heilige Geist redet, weißt du am allerbesten für dich. Er redet zu dir persönlich. Und dann wird nicht immer nur gequatscht. Und sehr vieles passiert im Fleisch, nur in aller Liebe. Und deshalb wundern wir uns, wenn wir keine Vollmacht haben. Und das Problem war, sie hat so viel geweissagt, auch für ihre Kinder. Keines ihrer Kinder sind gläubig geblieben. Sie waren in der Gemeinde, sie waren in der Kinderstunde, sie waren sogar zum Teil in der Jugendstunde, aber dann sind sie alle in die Welt gegangen. Weißt du, sie haben das nicht abgenommen. Meine Mutter weissagt und prophezeit und sie lebt zu Hause nicht. Zu Hause haben sie Knatsch gehabt und alles Mögliche. Das ist die Wahrheit. Gott sucht Wegweiser, die einfach den Weg zeigen, vorleben, vormachen. Und so bringst du die Probleme zum Rennen. Das Reich Gottes braucht Arbeiter und nicht Damen und Herren. Arbeiter, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Ja, mich hat niemand eingesetzt. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat auch niemand eingesetzt. Aber Gott hat mir gezeigt, dass das, was zu tun ist. Der Pastor, weißt du, dass ich zum Predigen kam, ist auch ein Zufall. Da geht mein Pastor, er kommt nicht zum Gottesdienst und oder ruft dann an, Bruder Johannes, könntest du aus der Bibel den Leuten was vorlesen? Ja, und das war's. Und dann fing ich an vorzulesen. Und so bin ich reingekommen. Dann habe ich Spaß plötzlich bekommen beim Vorlesen aus der Bibel. Und so viel Freude. Aber das klappt. Und dann habe ich gesagt, Bruder, Kurt, du kannst gerne verreisen. Ich mache weiter. Ja, und hat mich mehr und mehr erlaubt, was zu tun. Beim Vorlesen. Das wahre Christenleben ist, wie Paulus sagt, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Das ist, wie sich herauskristallisiert, was echtes Christentum ist. Man geht uns an, man boxt uns und so weiter, aber wir stehen weiter. Hier, 2. Korinther 4, Vers 8 und bis 10, diese Verse. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben an unserem Leibe offenbar wird. Wer nicht stirbt, kann auch nicht auferstehen. Also wir tragen die Schmach Christi, uns geht genauso wie es dem Heiland, genauso dreckig. Weißt du, wir denken, der Heiland, das ging herrlich. Nein, dem ging es wirklich dreckig. Denkt die letzten paar Stunden, was mit ihm passiert. Der angespuckt, Kleider vom Leib gerissen, Dornenkrone aufgesetzt und dann die Augen zugehalten und Weissage, jetzt wer hat dich geschlagen? Bring deine Probleme zum Laufen. Und weißt du, was der Herr Jesus tat? Der hat den Mund gehalten, der war ganz still. Der hätte was sagen können. Gut, dass er nichts gesagt hat. Die wären alle tot umgefallen. Verstehst? Er hätte auch die Autorität gehabt, aber er hielt den Mund. Er einfach, ja, war still. Und das trieb die Pharisäer, die Sadduzäer und die Schriftgelehrten zum Wahnsinn. Er war still, er schwieg. Wie, weißt du, so bringt man seine Probleme zum Rennen. Er schwieg. Und ich sage dir eines, du wirst die großen Siege in deinem Leben erleben, wenn du schweigst. Lass doch deinen Mann machen, was er will. Du musst für deinen Mann nicht, bist nicht zuständig, für deine Frau, für deine Kinder. Lass sie, die sind mündig, sie sind alt genug. Die müssen selbst eines Tages vor Gott verantworten. Du lebst nur vor. Und ich habe eine liebe Schwester in Heilbronn gehabt. Weißt du, die wollte ihren Hugo bekehren und mit alles möglich immer wieder so Traktätchen am Nachttisch hingelegt oder in Portemonnaie reingesteckt oder ins Jackett. Sie wollte unbedingt bekehren und unser Hugo wollte sich nicht bekehren. Aber der Hugo war wahrscheinlich schon bekehrt, bevor die Frau da rumgemacht hat. Weißt du, da besuche ich diese Familie und dann frage ich noch, Ilse, darf ich noch mit dir beten? Oder mit dem Beten, der Hugo saß nur daneben. Dann sagt unsere Schwester, Hugo, der Pastor will beten, fall die Hände und schließ die Augen. Versteht? Kein Wunder, dass der Hugo sagt, nein, ich will mich nicht von meinem Weib da nicht so schikanieren lassen. Und dann habe ich gesagt, liebe Schwester, lass den Hugo Hugo sein. Bekehr ihn nicht. Bete für ihn. Der hat schon genug gehört. Und er beobachtet dich ganz genau. Und du bist sollst ein Vorbild sein. Lass ihn stehen. Und dann hat sie fast ein ganzes Jahr lang still gewesen. Kein Traktätchen mehr. Keine Kassette mehr da irgendwo eingeschoben ins Auto. Und was passiert? Da passiert ein Unfall natürlich. Der Hugo in der Kreissäge sägt ein paar Finger weg. Das ist ganz schlimm, verstehst du? Ohne Finger, verstehst du, wenn du keinen Finger mehr hast, das ist Katastrophe. Und da beginnt der Gott zu suchen von sich aus. Kommt von sich aus. Weißt du, er war, Folgendes passiert, da kommt unsere Schwester in den Gottesdienst, da sitzt ihr Mann in zweiter oder dritter Reihe schon. Ohne ihr. Verstehst du? Die ist dann mit jemand anders mitgefahren, aber der kam von sich aus. Von sich aus. Verbunden. Oder was weiß, wie das auch immer war. Und er saß andächtig und von dem Moment saß er immer in der Gemeinde. Und er wollte nicht von seiner Frau sich kommandieren lassen. Weißt du, wir Männer sind manchmal komisch. Aber manche Frauen sind auch komisch. Gott segne sie alle, verstehst du? Und jeder muss ein bisschen da Rücksicht nehmen auf den anderen. Jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch muss seine eigene Gotteserfahrung machen. Jeder Mensch selbst. So, wo bin ich? Also hier, der Herr Jesus. Der Herr Jesus gibt uns das beste Beispiel. Weißt du, Herr Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Mehr weiß ich nicht von Jesus, mehr kann ich nicht sagen von Jesus, aber er war sanftmütig und von Herzen demütig. Der Herr Jesus hätte einen Elefanten nehmen können, als er nach Jerusalem einzog, oder einen weißen Schimmel. Aber was nimmt er? Einen sterrischen Esel, den die Leute steinigen wollten. Und Esel sind, Maultiere sind sterrisch. Wenn sie nicht wollen, stehen sie auf der Stelle, kann schlagen, so viel du willst. Und so ein Esel nimmt der Herr als sein Tier. Und Jesus sucht immer noch nach Eseln, wie du und ich. Halleluja. Er sucht nach Menschen, der sich dann doch beugt und doch sagt, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, dein Wille geschehe. Weißt du, Volk Gottes, das sind nicht nur Stubenhocker und Konsumenten. Nein, die finden was raus, was soll ich tun? Herr, ich mag zwar nicht, aber ich tue es trotzdem, weil du es sagst. Und der Herr sucht Täter des Wortes. So bringt man Probleme zum Laufen. Und ich kann mir vorstellen, dieser Esel, da gibt es in der Kassette Freddy der Esel. Und weißt du, wie dieser Esel dann nach Jesus auf dem Rücken und die Jünger breiten die Teppiche aus oder die Kleider und wie der Esel geht, auf meinem Rücken sitzt der Schöpfer des Universums und geht ganz stolz und die sagen, Hosianna, Hosianna. Und der Esel, die denkt, das ist für ihn, aber es war für Jesus. Toll. Gott nimmt solche Esel, die bei vielen Menschen sind die Herzen hart geworden, aber wohl dir, wenn sie weich geworden sind und dann sie mit dem Heiland gehen. Und der kleine Fohlen, der daneben war, der war so glücklich. Meine Mutti, oh, ganz groß. Bring deine Probleme zum Laufen, zum Funktionieren. Ein paar Gedanken ganz schnell noch. Wie macht man das? Zuerst einmal schau auf Jesus. Schau nicht auf die Probleme. Schau von den Problemen weg. Meine Bibel sagt, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus. Und dann fange an, so zu leben wie Jesus. Und so zu dienen, wie Jesus gedient hat. Und so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Du wirst lachen. Jesus hat den Judas sogar einen Kuss gegeben. Keinem der Apostel hat Jesus einen Kuss gegeben. Lese ich es zumindest nicht. Jesus hat die Füße gewaschen von seinen Jüngern. Fange an, so zu lieben und zu dienen wie Jesus. So zu dulden wie Jesus. So zu vergeben wie Jesus. Weißt du, die hauen ihn ans Kreuz fest und der sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Lerne zu schweigen, wie Jesus schwieg. Und selbst am Kreuz, ich weiß es nicht, wie man das anstellt, wie man das macht, aber selbst am Kreuz, weißt du, er hat selber seine eigenen Schmerzen, er hat einen Haufen Probleme mit seinem Körper. Und dann sagt er, Johannes, das ist deine Mutter, Maria, das ist dein Sohn. Und dem Schächer, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Lauter gute Taten. Denkt nicht an sich. Und das ist, wie du deine Probleme zum Laufen bringst. Hör auf, an dich zu denken. Hör auf zu denken, was sagen die Leute, wie sehen die Leute mich oder was auch immer ist. Fang an so zu gehorchen, wie Jesus gehorchte. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Ich muss am Kreuz hängen. Das ist der Wille Gottes für mein Leben. Viele Christen führen ein langweiliges Leben. Also es tut mir leid. Ich möchte kein langweiliger Christ sein für mich. Ein langweiliges Leben. Sie wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Bring deine Probleme zum Rennen, zum Laufen. Bring etwas Schwung, Dynamik, Elan, Pep in deinem Leben. Sie sitzen da. Und ich möchte sagen, fang an, Kranke zu besuchen. Wir haben überall Kranke. Selbst wenn eine Grippe grassiert, verstehst du? Mach Tasse Tee, sagst, komm, ich möchte mit dir ein bisschen Keks essen. Fang an, Kranke zu besuchen. Jesus sagt, ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Fang an, alte Leute zu besuchen. Es gibt so viele alte Leute. Geh ins Altersheim. Da musst du nicht viel tun. Da musst du nicht Pastor sein. Da musst du nicht Missionar sein oder große Berufe haben. Nein, geh zu einer alten Oma, zu einem alten Opa. Fang an, Arme zu besuchen. Weißt du, dann wirst du plötzlich aus dieser ganzen Langeweile rauskommen. Versuche mit Menschen zu reden. Muss nicht ins Altersheim gehen, muss nicht in eine Disco oder Club gehen oder sonst was zu missionieren. Nein, fang an, andere Menschen, die du irgendwo siehst, zu trösten. Ihnen zu helfen, ihnen zu dienen. Assistiere. Da siehst du, da schleppt doch jemand. Also ich bin so froh, dass ich, was natürlich Kommunisten, aber dass ich bei den Kommunisten, bei den Pionieren war. Weißt du, da wurde man gelehrt, wenn du eine alte Frau siehst oder einen Menschen siehst, wo schwer Taschen trägt, hilf ihm. Und wenn du siehst, da sitzt ein alter, da sitzt du auf dem Stuhl, da kommt ein gebrechlicher Mann, steh auf. Aber Leute haben heute keinen Anstand mehr, die wissen gar nicht mehr, wie heute das Leben abläuft. Weißt du, ich war so dankbar, ich bin so dankbar, diese Pioniere. Natürlich hat man da vom Lenin und was weiß ich noch, was anderes auch gesungen, aber man hat auch was mitbekommen. Was mitbekommen? Begleite Menschen. Meine Bibel sagt, die zweite Meile zu gehen. Ist so wichtig. Jesus lehrt uns. Jesus war bestimmt bei den Pionieren mal dabei. Fördere andere Menschen. Lobe andere Menschen. Verstehst du, jemand macht was Gutes. Ganz einfach. Ich werde nie vergessen, hier, da wurde im Theater, hier, im deutschen Theater, da wurde ein Stück aufgeführt, ein verrücktes Stück, wo die, dann in der Zeitung lese ich, also, dass die Leute alle auf diese Frau eingestürmt sind, die das zugelassen hat, diese Direktorin, das, was im Theater vorgeführt werden kann. Da habe ich gedacht, nein, das tut mir leid, weißt du, die kann nichts dafür, dass so ein Theaterspieler da was vorführt und wie sie auf die Frau rumhacken. Ich habe der Frau dann geschrieben, habe gesagt, ich bete für sie. An diese Frau, die so behandelt wurde von Bürgermeister, von Parteien und dergleichen. Und weißt du, was sie geschrieben hat? Das hat mir so gut getan, schrieb mir sie zurück. Das hat mir so gut getan, dass jemand an mich denkt und für mich betet. Verstehst du? Du liest die Zeitung. Da kannst du schon einiges tun, indem du da die Leute anschreibst. Oder in einem Artikel, wir haben hier einen Journalisten mal aus der DDR gehabt, Neues Deutschland, er war ein Journalist. Und Leute, die mal was Positives geschrieben haben, über was er geschrieben hat, da hat er sich das sogar eingerahmt. Also, lobe die Menschen. Nicht nur den lieben Gott, der ist weit weg, den siehst du sowieso nicht. Aber lobe die Menschen, die was Gutes tun. Wir haben zeitlang eine Aktion gehabt, lobe dein Kind. Hast du schon dein Kind gelobt? Und dein Kind schreibt bessere Noten, wenn du es lobst. Auf die Schulter klopfst und sagst, Junge, genier dich nicht. Es wird gut werden. Fang an zu loben. Greif jemand unter die Arme. Du siehst, das schafft es nicht. Christen können was tun. Und ich sage dir, das Leben wird nicht mehr langweilig sein. Geh doch zu irgendjemand, wo vielleicht irgendwo Schwierigkeiten haben. Darf ich dir die Teller abwaschen? Wir haben mal einen Evangelisten gehabt. Und das war eigentlich, ja, wo jeder gedient hat, jeder seine und mitarbeiten, irgendwo arbeiten sollte. Und auch, ich habe selber auch mitgearbeitet. Dann sagte ich, wasche nur meinen Teller ab. Verstehst du? Und eigentlich, es wäre so toll, so eine starke Frau. Verstehst du? Wenn sie mit abgewaschen hätte, das wäre ein Vorbild. Aber ich wasche nur meinen Teller ab. Geh und wasch bei anderen Leuten mal das Geschirr, putz mal die Wohnung. Diene ein bisschen, unentgeltlich. Tu was du gerne hättest, dass man dir tut. Dass man dir tut. Das, was du selber brauchst, was du dir selber wünschst. Und du schimpfst über andere, ja, mir hilft keiner. Wem hilfst du? Hast du schon jemandem geholfen? Fang an zu helfen, was Gutes zu tun. Und du wirst gesegnet werden. Das ist das Geheimnis, wie man Probleme jagt. Warte nicht ab, bis du gerufen wirst, bis es Zeit reif ist. Und ich sag dir, der Teufel sorgt dafür, dass die Zeit nie reif wird für dich. Und du verpennst so viel Zeit in deinem Leben. Ja, langweilig, ich sitze da, passiert gar nichts. Schade für die Zeit, die vergeht so schnell. Und du stehst am Tor der Ewigkeit und getan hast du gar nichts. Und des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Immer verschieben. Wenn ich gelernt habe, wenn ich studiert habe, wenn ich meine Familie gegründet habe, wenn ich Geld habe. Wer nichts für Gott tut, und ich sage dir noch ein Geheimnis, den beschäftigt der Teufel. Wer nichts für Gott tut, den beschäftigt der Teufel. Der kommt auf dumme Gedanken. Der bekommt Dämonen in aller Liebe. Und die Dämonen machen ihn dann krank. Mich liebt keiner, mich versteht keiner, mir hört keiner zu. Geh hin und wehr ein Ohr, in das die Leute jammern können. Hör zu, erzähl mir deine Geschichte. Du musst nicht anpredigen und predigen, das mache ich schon. Aber du kannst zuhören. Du kannst ein Taschentuch nehmen und dieser Frau, dem Mann, die Tränen abwischen. Und du kannst jemanden umarmen nehmen. Weißt du, so viele Menschen sind auf diesem Planeten, besonders in Berlin, die sind noch nie umarmt worden. Witwe, Witwer, Opa, umarm. Da musst du nicht Evangelist sein und brauchst nicht groß den Heiligen Geist. Du brauchst nur ein Herz wie Jesus. Ein Herz wie Jesus. Weißt du, da wirst du große Dinge erleben. Und plötzlich geht das Herz auf, plötzlich leuchtet die Sonne, plötzlich zieht er fröhlich seine Straße weiter. Faste, bete, suche Verlorene und du wirst ein erfülltes Leben bekommen. Weißt du, plötzlich hilft der Herr, sorgt der Herr für dich. Plötzlich, ja, wächst du im Geist zu bei mir. Johannes, kannst die Bibel vorlesen. Geh doch zu irgendwo jemand hin und sag, du, darf ich dir was vorlesen? Und vielleicht kommst du nicht gleich mit der Bibel, aber ich würde dir sagen, lies mal ein Märchen vor. Eine Legende, eine Geschichte oder sonst etwas. Ja, erzähle was, tu was. Und ich sage dir, das Leben wird voller Kraft und Geist sein. Lass die anderen sich prahlen mit ihren Gaben. Was sie alles können, was sie alles sind, was der Herr alles in sie hineingelegt hat. Wen kümmert das? Weder Gott noch den Teufel. Gebrauche das, was du hast. In meiner Bibel heißt es immer wieder, das, was dir vor die Hand kommt oder vor die Füße, tu das. Tu das. Dann Galater Kapitel 6, Vers 14. Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, als allein das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Lass uns ablegen, den Stolz. Ja, ich bin zu was Höherem berufen. Aber ich sage dir, du kommst auf einen höheren Grund, in eine Berufung, wenn du anfängst, ganz unten zu dienen. Jesu Demut, Jesu Hingabe, seine Dienstbereitschaft soll unser Beispiel sein. Soll uns motivieren. Und weißt du, was beim Heiland war? Der hat nicht gesagt, liebe Gott, plane, bereite mir das Podium. Nein, es begab sich. Beim Heiland, es begab sich. Es begab sich. Da ging der, da unten steht einer, es begab sich. Was brauchst du, was suchst du? Kann ich dir was helfen? Fehlt dir was? Es begab sich. Bringe deine Probleme zum Laufen. Um deinen Glauben freizusetzen, brauchst du einfach nur, dass du etwas tust. Deine Hände und Füße gebrauchst. Bring einen kleinen Stein ins Rollen und löst eine Lawine aus. Einen kleinen Stein. Mach eine Gefälligkeit. Deinem Nachbar. Weißt du, es ist erstaunlich. Dein Nachbar weiß wahrscheinlich gar nicht, dass du Christ bist. Weißt du, der weiß gar nicht, wo du hingehst. Der weiß gar nicht, was du glaubst. Aber geh mal zu deinem Nachbar. Lade deinen Nachbar zum Geburtstag ein. Lade deinen Nachbar oder Nachbarin irgendwie zu was an. Mach eine Gefälligkeit. Tu etwas Unnötiges. Nicht was Nötiges. Das macht schon der Doktor. Aber was Unnötiges. Vertraue jemand. Weißt du, Jesus hat den Menschen vertraut. Dem Judas vertraut, ihm sogar die Kasse abgegeben. Gar nicht groß nachgehört, obwohl Judas Geld aus der Kasse genommen hat. Er vertraut ihm, macht es. Und Judas war wichtig. Ohne Judas wäre Jesus nie ans Kreuz gekommen. Ohne diese Kreuzigung wärst du und ich nie erlöst worden. Also der Judas hat mehr für deine Seligkeit und deine Errettung und Erlösung getan, wie mancher Apostel, der bis zum Schluss treu geblieben ist. Ja, denk nicht an diese negativen Menschen. Petrus war auch kein Heiliger. Petrus war auch so ein Weichling. Aber Jesus vertraute dem Petrus. Petrus, du hast geglaubt. Du siehst also, die Liebe ist es, wie man Menschen erreicht. Und Jesus hat den Judas die Füße gewaschen. Nicht nur das Abendmahl und gleich den Bissen da eingetaucht. Nein, die Füße gewaschen. Liebe, weißt du, du löst etwas aus. Der Heiland hat mir die Füße gewaschen. Wir sind in dieser Welt, die etwas bewegen, bewirken und auslösen sollen. Und es fängt ganz klein an. Gott will dich und mich gebrauchen. Und du betest vielleicht, lieber Gott, gebrauche mich. Ich möchte ein großer Segen sein für diese Welt. Gebrauche mich. Und dann betest du, gehst auf die Knie, fastest. Gebrauche mich. Denk an unseren Bruder Ananias in Damaskus. Herr, gebrauche mich. Und da kommt plötzlich der Ruf Gottes, geh zu Saul von Tarsus. Oh Gott, um Himmels Willen, dort. Der hat ja Haftbefehl gegen mich. Der sucht mich ja. Und ich soll in den Rachen des Löwen jetzt mich begeben. Geh zu Saul von Tarsus. Der will mich umbringen. Der will mich schädigen. Der will mir Probleme machen. Geh zu Saul von Tarsus. Er ist wie ein auserwähltes Werkzeug. Wenn der Ananias nicht gehorcht hätte, hätten wir wahrscheinlich heute noch keine Gemeinde Jesu in dieser Form, wie wir sie heute kennen. Aus den Nationen, Völkern. Weißt du, der sitzt im Hotel und siehe, er betet. Er widerspreche nicht, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und dieser Ananias, dieser einfache Bruder, der löst eine Lawine aus, eine weltweite Bewegung, ist ein Segen für die ganze Welt. Er geht zum Saul von Tarsus, ängstlich, verzagt, mutlos. Er tut genau das Gegenteil, was sein Fleisch ihm sagt. Du, das bissige Hund, der hat Haftbefehl gegen mich. Weißt du, er verlässt seine Bequemlichkeit und sagt, jetzt Herr, ich gehorche dir. Ich tue, was du gesagt hast. Weißt du, wir müssen genau das Gegenteil tun, wenn wir Gott gehorchen wollen, Gottes Willen tun wollen, was unsere Ängste uns sagen. Die sind gute Prediger, unsere Angst. Geh nicht hin, der ist bissig. Wir sollen gegen das angehen, was unser Stolz uns sagt, uns vorschreibt. Was der alte Mensch, mein Ego, wie sagt. Und das sind diese gottlosen Ratgeber. Das sind diese gottlosen Ratgeber. Mein Ego, der alte Mensch, mein Fleisch, meine Gefühle. Bring deine Probleme zum Laufen. Und ich dennoch. Und in dem Moment, wo du aus dem Flugzeug raussteigst, bist du in einer neuen Welt. Bekämpfe das Negative in dir und lege diese Untugenden ab, die da sind, die nichts taugen, die nichts bringen. Setze die Waffe des Geistes ein. Und ich sage dir, eine der stärksten Waffen des Geistes ist Geduld. Setze diese Eselsgeduld ein. Geduld. Weißt du, Jesus hat Geduld. Und der Teufel, da trägt eines nicht. Schwachheit. Wenn du schwach bist, wenn du gar nicht auf was einbildest, ich kann was. Nein, ich warte auf den Herrn. Ich warte auf die Stunde Gottes. Ich warte auf sein Eingreifen. Das ist es, was deine Probleme ins Rennen und Schwitzen bringt. Da schwitzen deine Probleme Wasser und Blut. Weißt du, ich bin schwach. Und ich muss nicht zeigen, wie kräftig ich bin, wie geistvoll ich bin, wie gesegnet ich bin, wie gesalbt ich bin. Wie viel Heiligen Geist, wie viel Pfund oder Kilo oder Tonnen ich habe. Nein, Herr, erbarme unser, erbarm dich meiner, ich bin deiner nicht wert. Weißt du, das ist nämlich, wenn wir unwürdig vorkommen, würdigt uns Gott. Kinder Gottes, wir sollen uns einfach an der Gnade Gottes genügen lassen. Das reicht vollkommen. Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Die schlagen dich, du streichelst sie. Du liebst sie. Die fluchen dich und du schreibst eine wunderbare Ansichtskarte, sei gesegnet. Ja, und wünsch Glück zum Geburtstag. Was? Da kommt ein Schwitzen. Was? Mach doch, probier's mal, teste. Und dann wirst du sehen, ob das Wahrheit ist oder nicht. Überwinde die Härte mit und Brutalität, mit Sanftmut, mit Schweigen, mit Stille. Wir brauchen Feuerlöscher. Wir haben noch hinten welche stehen. Christen sollen Feuerlöscher sein. Nicht, dass sie Öl ins Feuer gießen, sondern einfach Schaum. Und die löschen das Feuer aus. Wie schafft man Probleme weg? Weißt du, ich will dir noch ganz schnell ein bisschen Munition geben. In 1. Petrus Kapitel 3, Vers 8. Die Bibel sagt uns genau, was zu tun und zu lassen ist. 1. Petrus 3, Vers 8. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, einmütig, mitleidig, brüderlich, schwesterlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Weißt du, so Ping-Pong. Vom Scheltwort für Scheltwort. Sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr ein Segen ererbt. Du kriegst von Gott den Lohn, nicht von den Menschen. Wenn du jemanden segnest, kriegst du keine Belohnung. Du kriegst von Gott diese Belohnung in der Ewigkeit. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge schon wieder. Dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab von Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Du machst den Teufel fuchswild. Du jagst ihn. Wenn du sagst Frieden, schlägst die Hand. Weißt du, der Teufel kann nicht mehr anders, als auch mit einzuschlagen, dieser böse Weg, verstehst du? Der muss auch, sonst blamiert er sich. Reicht deine Hand. Wie heißt es weiter? Denn die Augen des Herrn sehen die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Und das Angesicht des Herrn aber sieht auch auf das, die Böses tun. Weißt du, Gott sieht beides. Die Guten und die Schlechten. Die Zeichen denen, die da glauben, werden folgen. Und das ist nicht nur, dass sie weissagen und Zeichen und Wunderwerke. Nein, sie leben wie Jesus. Sie leben wie Jesus. Sie leben Jesus aus in ihrem Leben, wo sie auch immer sind. Viele Menschen sind versklavt, gebunden, geknecht von Dämonen. Hilf den Leuten, dass sie loskommen. Unterstütze die Menschen, wo du kannst. Ermutige die Menschen. Und lass dich nicht irgendwas in etwas hineinziehen, wo du gar nicht hineingehörst. Du gehörst in den Himmel und nicht in die Probleme anderer Leute. Stehe über diese Dinge. Beherrsche die Situation. Denn wir sind zum Herrschen von Gott bestimmt und nicht zum Kriechen und Krabbeln. Stehe da und sag, das will Gott nicht von mir. Und du musst selber von deinem Leben genau wissen, was ist der Wille Gottes für mich und was nicht. Und so bringst du Probleme zum Rennen. Lass uns aufstehen, lass uns in der Gegenwart Gottes gehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns Autorität gibst. Nicht über andere Menschen, über uns selbst, Herr Jesus. Und ich preise dich von ganzem Herzen, dass du uns die inneren Augen öffnest, wo bei uns noch was nicht stimmt, wo was nicht in Ordnung ist, wo wir nicht geheiligt sind, wo wir noch nicht auf dem Weg sind, wie wir sein sollten, Herr. Ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, dass wir Jesus sehen, wie Jesus war, wie Jesus liebte, wie Jesus diente, wie Jesus durch die Straßen Palästinas ging und wie er die Menschen behandelte, Herr. Und da zeigt sich, ob wir echte Jünger Jesu sind, wie wir die Menschen, unsere Mitmenschen behandeln. Ob wir vergeben, so wie du uns vergeben hast. Ob wir ihnen die Füße waschen, so wie du deinen Jüngern die Füße gewaschen hast. Ob wir sie küssen, so wie du den Judas geküsst hast, Herr Jesus. Du hast uns so viel vorgemacht und vorgelebt. Herr, mach uns zu deinem Bild. Mach uns in dein, verwandle uns, Herr Jesus, in dein Image. Danke, Herr, dass du den Heiligen Geist sendest. Und dann werden wir gesund, wenn wir anfangen, anderen Menschen zu dienen, dient Gott uns. Halleluja, Halleluja. Dienen die Engel uns. Dient der Heilige Geist uns. Vater, ich danke dir, dann werden die Worte Gottes wahr und lebendig durch unser Leben gehen. Und wir werden die Wunder Gottes erleben, dass wir sogar, wenn es sein muss, Sonne und den Mond aufhalten können, wie dieser Josua. Vater, du wirst uns Autorität geben. Aber zuerst einmal müssen wir Autorität über uns selbst bekommen. Hilf uns dabei, Herr Jesus. Amen.